Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt.
Kann ich mir ein Kind leisten? Ganz ehrlich, diese Frage habe ich mir persönlich nie gestellt. Aber jetzt, wo ich ein Kind habe, merke ich, das sind schon echt krasse zusätzliche Kosten, die auf einen zukommen. Und auch wenn bei uns jetzt kein zweites Kind in Planung ist, also wirklich nicht, weiß ich nicht, ob das mit Blick auf die Finanzen genauso entspannt bei uns ablaufen würde wie bei unserem ersten Kind. Also ich würde vermutlich rechnen und auch überlegen, ob ich bereit bin, meinen Lebensstandard runterzufahren. Hi, ich bin Katharina und Host dieses Podcasts. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, weil ich das super wichtig finde, hier transparent zu sein und über alles offen zu sprechen. Mein Mann und ich, wir verdienen gut und wir müssen durch unser Kind nicht extrem sparen. Aber trotzdem haben wir zum Beispiel in unserer Elternzeit auch von unserem Erspartem gelebt, weil das Geld, also das Elterngeld einfach nicht gereicht hat. Also auch nicht mal für die ganz normalen laufenden Kosten hat das Elterngeld gereicht. Und ich denke, damit sind wir nicht allein und es gibt viele Familien, die müssen sparen und zurückstecken, damit sie sich Kinder leisten können. Deshalb reden wir heute über Geld und Kinder.
Also ich nenne es immer die Bürokratie des Kinderkriegens und ich glaube eigentlich, also wir haben unsere Kinder selber gekriegt, wo ich nicht bei Pro Familia gearbeitet habe. Wir hätten vieles anders machen können und sollen, wenn ich das Wissen, das ich jetzt habe, damals auch schon gehabt hätte.
Und das ist mein Gesprächspartner Sebastian Schoch. Er arbeitet bei Pro Familia in Villingen-Schwenningen. Und von welchem Wissen er da ganz genau redet und was er den Menschen, die zu ihm zur Beratung kommen, mit Blick auf die Finanzen und Kinder rät, das erfahrt ihr in dieser Folge. Wie oft kommen denn eigentlich Paare zu Ihnen, die Angst haben, dass sie sich ein Kind vielleicht nicht leisten können oder die Fragen, sagen wir es mal größer, rund um Kinder und Finanzen haben?
Also es ist eigentlich ein Großteil unserer Arbeit. Ja, also viele bringen ja Pro Familia hauptsächlich mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch in Verbindung. Das ist aber in der Realität wirklich ein ganz kleiner Bereich von unserer Arbeit. Der maßgebliche Teil ist wirklich die Schwangerschaftsberatung, also alles rund um Elternzeit, Elterngeld, aber auch schon, wie ist das mit den Geburtsurkunden, wo kriege ich die Steuer-ID fürs Kind her, wie ist das, wenn wir nicht verheiratet sind und so, also alles, was damit zusammenhängt. Und dann oftmals auch angrenzende Rechtsgebiete und so, ja. Also was ist zum Beispiel ein Kinderzuschlag oder ich habe da ein TikTok-Video dazu gesehen, wie funktioniert das und habe ich da Anspruch drauf? Also das ist eigentlich ein Hauptteil unserer Arbeit, dass viele Paare auch kommen, die erwarten noch kein Kind, aber die wollen einfach mal schauen, auf was haben sie Anspruch in ihrem konkreten Fall. Und da kann man dann gucken, ungefähr auf welches Haushaltseinkommen man dann zurückgreifen kann oder auf welche Leistung man Anspruch hat, um ein ungefähres Bild davon zu haben, wie viel Geld einem zur Verfügung steht. Ja, und das ist für viele sehr wichtig und deshalb kommen die oftmals auch schon vor der Schwangerschaft.
Finde ich interessant, dass man schon vor der Schwangerschaft quasi rechnet, aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte das jetzt auch im Bekanntenkreis, zwar nicht mit dem ersten Kind, aber dass Freunde von mir gesagt haben, wir müssen jetzt erstmal durchrechnen, ob wir uns ein zweites Kind überhaupt leisten können, bevor wir da loslegen. Und das finde ich schon krass, muss ich sagen, dass man wirklich rechnen muss, um den Kinderwunsch sich zu erfüllen.
Ja, da potenziert sich halt vieles. Also es sind ja zwei Kinder da, die sind unterschiedlich alt. Die können nur unterschiedlich betreut werden in den meisten Fällen. Vielleicht geht es eins schon in den Kindergarten, das andere noch nicht. Erst ab einem Jahr gibt es ja eventuell mit viel Glück einen Krippenplatz und so. Der kostet natürlich auch Geld. Und dann ist natürlich, wir Familien, wir zahlen ja auf alles, was wir brauchen, zahlen wir natürlich auch Mehrwertsteuer und Familien brauchen einfach mehr von allem. Ja. So, und dann ist natürlich der Wiedereinstieg in den Beruf zwar auch von Arbeitgeberseite immer sehr gewünscht, aber das ist dann meistens so ein Zwiespalt, ja. Die Kinder versorgt haben und wieder in den Beruf einsteigen, ist oftmals schwierig dann.
Oh ja, das kann ich nur unterstreichen. Ich arbeite ja seit Dezember wieder zu 100% in meinem Hauptberuf als Nachrichtenredakteurin. Und ich merke, das ist gar nicht so easy. Jetzt ist mein Mann zu Hause, aber ab Mai, da arbeiten wir beide wieder. Und da wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wahrscheinlich noch schwieriger. Was das übrigens auch mental für Mütter oder auch Väter bedeutet und wie sie diese Doppelbelastung besser hinbekommen können, darum geht's übrigens in meiner Folge 26 zu Mental Load. Wenn euch das interessiert, dann hört doch da auch gerne mal rein. Sie haben es gerade schon angedeutet, fangen wir mal noch vorher an, wenn Paare zu Ihnen kommen und Sie rechnen das mal mit Ihnen durch. Also ich finde das jetzt schwierig, natürlich können Sie jetzt nicht sagen, allgemein geht die Rechnung so, weil man muss natürlich beachten, dass jedes Paar andere Voraussetzungen hat.
Ja.
Aber so im Allgemeinen können Sie mal schildern, mit was kann man denn noch so rechnen, wenn man sich Gedanken macht, kann ich mir ein Kind leisten? Was gibt es noch für Möglichkeiten, wenn man vielleicht nicht so viele finanzielle Mittel zur Verfügung hat, auf was kann man noch zurückgreifen? Was erzählen Sie den Paaren dann?
Ja, also wir haben so eine Übersicht bei uns, die ist auf einer DIN A4-Seite. Ja, die kriegt auch jeder bei uns, also da kann man uns anmelden, Pro Familia Villingen. Und da sind so alle Leistungen drauf, die bei Schwangerschaft interessant sein könnten. Ich sage immer könnte, weil manche Leistungen schließen sich gegenseitig aus. Ja, aber da ist wirklich alles drauf. Und dann gehe ich das immer Stück für Stück, und das machen auch meine Kolleginnen, gehen das Stück für Stück mit den Paaren durch, was die Voraussetzungen sind für die jeweilige Leistung, und was man da bekommen kann. Und nachdem wir das so erklärt haben, können uns die Paare natürlich schildern, wie ihre persönliche Situation ist, und wir steigen konkret in die Prüfung ein, worauf eventuell Anspruch bestehen könnte.
Können Sie mal ein Beispiel nennen? Also ich bin jetzt ein bisschen naiv und sage, ich kenne Kindergeld, ich kenne Elterngeld. Was
genau,
gibt es denn noch?
Das kennen die meisten so. Dann gibt es zum Beispiel sowas wie die Bundesstiftung Mutter und Kind. Ja, da kann man das machen schwangeren Beratungsstellen, also das macht zum Beispiel, also wir Pro Familia natürlich, aber das macht zum Beispiel auch Diakonie und Caritas, Anträge für die Bundesstiftung mit den Paaren dann, und da kann man so eine Erstlingsausstattung, nennt sich das oftmals, ja, so einen Einmalbetrag beantragen. Ja, der variiert immer, das kommt immer drauf an, wie viel Geld die Stiftung zur Verfügung hat. Ja, ich glaube, aktuell sind so 1.000 Euro, die man als Einmalzahlung bekommen kann. Ja, allerdings muss man sagen, man muss eine gewisse Einkommensgrenze unterschreiten. Ja, also die ist beim ersten, wenn es um das erste Kind geht, ist die so ungefähr bei 1.300 Euro. Und um die zu unterschreiten, nimmt man im Prinzip die Nettogehälter des Paares, zählt die zusammen und zieht dann die Wohnkosten ab, die Kaltmiete. Man kann für Nebenkosten hat man eine Pauschale, wo man rechnen kann. Also das wird jetzt ziemlich tröge wahrscheinlich, wenn ich das so weitererzähle. Und dann muss man praktisch unter diese 1,3 kommen. Dann können wir zusammen diesen Antrag stellen.
Okay.
Dann gibt es natürlich sowas wie Kinderzuschlag, ja, das ist einfach dieser Zusatz zum Kindergeld, wo man überprüfen kann, ja. Da gibt es mittlerweile, das ist auch über die Familienkasse, also über die Agentur für Arbeit, findet man ganz toll den Kids-Lotsen, ja, den Kinderzuschlag-Lotsen. Für den werbe ich immer. Da hat die Familienkasse was Tolles gemacht, finde ich. Das ist wie so ein Erklärvideo. Und da kann man parallel seine Daten eingeben und die Dame sagt dann am Ende, ob man gute Chancen hat auf den Kinderzuschlag oder eher schlechte Chancen. Ja. Und dann kann man den gleich online beantragen, wenn man möchte, was, finde ich, sehr unkompliziert läuft. Aber wir bieten das immer an, dass die Paare das auch mit uns zusammen machen können. Ja. So, und ich sage auch immer, das kann man auch mal einfach so ausprobieren, auch wenn die Dame in dem Video jetzt zum Beispiel sagen würde, schlechte Chancen. Ja, also was Schlimmeres wie nein, kann einem da nicht passieren. Ja.
Aber das finde ich trotzdem spannend, dass es sowas gibt, dass man schon mal vorrechnen kann.
Ja.
Trifft das eigentlich auf uns überhaupt zu als Familie jetzt? Also sind
ja.
wir da?
Ja.
Wenn ihr wissen wollt, was da auf euch zutrifft und welche Unterstützung euch noch zustehen könnte, ich habe euch die Anlaufstellen zu den Tipps von Sebastian Schoch in den Shownotes verlinkt. Wenn wir nochmal auf Finanzen schauen, also was ich immer so, ich weiß nicht, immer, wenn man jetzt ein Kind bekommt, dann kommen oft so Sprüche, ja, gell, so ein Kind kostet schon einiges, und sowas wie so wie ein Einfamilienhaus im Ganzen oder manche sagen wie ein Porsche. Ich denke gar nicht so weit, dass ich jetzt ausrechnen würde, was mein Kind mich jetzt mein ganzes Leben kostet, aber wenn man sich wirklich Sorgen macht, Kann man das überhaupt sagen, wie teuer so ein Kind ist? Also wenn man jetzt nicht, also ich sage jetzt mal so, im Grunde nicht davon ausgeht, dass man jetzt den teuersten Kindersitz kauft, das neueste Spielzeug oder die super schicken Klamotten, sondern einfach mal sagen, wie viel kostet so ein Kind in der Grundversorgung, bis es groß ist? Kann man das sagen?
Ja, das ist schwierig zu beziffern. Also es kostet auf jeden Fall Geld, ja, und das ist nicht wenig, ja, weil Sie sagen schon, es geht ja schon auch ein gebrauchter Kindersitz kostet Geld und so, ja. Und auch ein gebrauchter Kinderwagen kostet Geld. Wobei da natürlich schon ein Unterschied zu den Neuanschaffungen von Kinderwagen sind, die das ja mittlerweile fast schon abläuft wie so ein Neuwagenkauf bei den Autos, ja. Also da kann man schon gut Geld liegen lassen, ja. Also wir gehen einfach immer über die Schiene, dass wir gucken, auf was hätte das Paar Anspruch und gucken, was wäre dann an Finanzen, was hätten die dann an Finanzen zur Verfügung. Ja? So konkret sagen, was ein Kind kostet, finde ich schwierig, weil jeder von uns hat ja auch ein bisschen einen anderen Lebensstandard und dann gibt es ja immer so Sachen wie wo kaufe ich was ein? Es gibt ja Leute, also es gibt ja Secondhand-Babymärkte und es gibt Familien, die sagen, nein, kein Secondhand. Also das sind schon so Unterscheidungen, wo es schwierig machen, ja. Oder gebrauchter Kindersitz, neuer Kindersitz. Also das kann man so gar nicht sagen. Oder braucht mein Kind relativ schnell, weil es vielleicht nicht hat an der Brust trinken können, braucht es Zusatznahrung, ja. Braucht es mehr Windeln oder was weiß ich. Also das sind Faktoren, die kann man gar nicht so berechnen, kann man auch gar nicht so planen.
Ja, ist wahrscheinlich auch, also Sie sagen es ja schon von Fall zu Fall unterschiedlich. Jeder hat so seinen Lebensstandard, in dem er eigentlich weiterleben möchte.
Ja.
Muss man wahrscheinlich ein paar Abstriche machen, wenn das Kind kommt, aber es ist trotzdem ein Unterschied jetzt auch, wie viel man jetzt verdient, auch ganz klar.
Ja.
Wie ist es denn, wenn ich jetzt nochmal in die Praxis mit Ihnen gehe, welche Ängste sind denn am größten bei den Menschen, die zu Ihnen kommen, wenn es um Kinder und Geld geht? Dass sie sich dann am Ende gar nicht leisten können und dann völlig in den Ruin stürzen, sage ich jetzt mal, und dann gucken müssen, wie sie überhaupt zurande kommen? Oder was sind so die Ängste?
Ja, also es sind oftmals schon existenzielle Ängste und so, ja, also muss man schon sagen, weil die meisten kommen ja auch mit der Bitte, das Elterngeld mal zumindest grob auszurechnen. Ja, also das, wir rechnen es auch nicht auf den Cent genau aus, das machen wir nicht, weil sonst heißt es nachher noch, die haben gesagt, so viel kriege ich. Aber wir erklären den Rechenweg und rechnen dann mal grob und erklären auch, was man rechnet und was man nicht rechnet. Also da muss man immer aufpassen, ja. Da gibt es Paare, die sind wirklich erschrocken, weil sie mit was völlig anderem gerechnet haben. Und dann dann kriegen die wirklich Angst, ob sie sich das leisten können und so, ja. Wenn ein zweites Einkommen wegbricht, ja, und die Miete entsprechend ist, kann das schon für einen Schrecken sorgen.
Ja, das glaube ich. Also ich habe das selber erlebt. Ich kann das jetzt auch ehrlich sagen, weil ich möchte auch transparent sein. Also ich verdiene ganz gut, mein Mann auch.
Ja.
Aber natürlich haben wir zum Beispiel auch eine Wohnung abzubezahlen.
Mhm.
Und wenn ich dann Elterngeld bekomme, bekomme ich halt deutlich weniger in dem Moment,
ja,
als im Normalfall. Und die Wohnung ist aber trotzdem noch da. Also
ja,
so ist es ja nicht, dass die dann in der Zeit nicht abzubezahlen ist oder so.
Ja.
Deswegen,
Ja, also das heißt ja immer so, also die Faustformel ist ja beim Elterngeld immer, also es kommt immer drauf an, ob man Freiberufler oder angestellt ist, aber sag ich mal, im Regelfall bei jemand, der angestellt ist, sind es ja immer die 12 Kalendermonate vor Geburt beziehungsweise 12 Kalendermonate vor Mutterschutz, die ausschlaggebend sind. Also diese 12 Nettogehälter zählt man zusammen und macht dann davon den 65%-Schnitt, also den Durchschnitt von diesen 12 Gehältern und dann 65% davon. Und man muss aber immer dazu sagen, also auch wenn bei dieser 65%-Rechnung jetzt 2000 Euro rauskommen würde, ist das Ganze halt bei 1,8 gedeckelt. Ja, und ich sage mal, gerade bei Leuten, die natürlich ein bisschen besser verdienen, und dann sind die mit 1,8 oftmals weit unter den 65%. Und dann ist so, wie Sie sagen, dann ist noch ein Haus abzuzahlen oder sonstige finanzielle Verpflichtungen, dann wird es dann schwierig und so. Ja.
Erleben Sie auch Menschen, die dann sagen, okay, im Moment kann ich mir kein Kind leisten oder kein zweites Kind leisten, wir lassen das?
Ja, hatte ich. Also kommt immer mal wieder vor. Beim ersten Kind weniger, beim zweiten Kind schon öfters mal. Ja, da liest man Sachen im Internet, hört Sachen von Freunden und geht dann von falschen Voraussetzungen aus. Ja, Also wie gesagt, ich bin jetzt 8 Jahre bei Pro Familia. Was irgendwie nicht, was ich hält, ist das Gerücht, dass wenn ich das zweite Kind in der Elternzeit vom Kind, vom ersten Kind bekomme, dass ich dann das gleiche Elterngeld bekomme. Und das stimmt so einfach nicht. Ja.
Ach so, dass man nur für ein Kind, also
dass da praktisch die gleiche Rechnung läuft wie beim ersten Kind und dass ich mich auf das gleiche Geld verlassen kann, ja, beim zweiten Kind. Dem ist einfach nicht so, ja.
Wie ist es denn? Dann klären wir es gleich mal auf.
Also wenn wir jetzt wieder vom Angestelltenverhältnis ausgehen, ich muss auch beim zweiten Kind einfach die 12 Monate vorher anschauen, was hatte ich da, ja. Und dann ist einfach so, wenn ich dann gerade sind es ja häufig die Mütter, in Teilzeit gearbeitet habe, dann ist die Rechnung halt mit dem Teilzeitgehalt und nicht mit dem Vollzeitgehalt.
Interessant, das habe ich gar nicht gedacht. Ja, klar.
Ja, und also um zum Beispiel, also ich sag den Eltern immer relativ schnell, weil die Frage kommt häufig, die kommt auch häufig schon bei der Beratung, wenn es ums erste Kind geht, wenn sie fürs zweite Kind das gleiche Elterngeld möchten wie für das erste Kind, dann muss das zweite Kind innerhalb der ersten 14 Lebensmonate vom ersten Kind aber geboren werden. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist ziemlich sportlich.
Ja, das ist sportlich.
Ja, gibt aber nicht wenige, die aufgrund der Finanzen da einfach wirklich so in die Planung gehen und so, ja.
Also, dass man quasi rechnet, wie es finanziell gut ausgehen könnte und dann so auch das Kind bekommt.
Ja, genau. Und dann eventuell schon im dritten Lebensmonat vom ersten Kind wieder mit der Familienplanung für Kind 2 beginnt.
Wahnsinn.
Ja. Meine Kollegin ist Hebamme, die sagt immer, tut's nicht.
Nee, ich habe gerade auch überlegt, aus Sicht einer gerade frisch gebackenen Mutter würde ich es auch nicht empfehlen.
Nee.
Nachzulegen, sage ich jetzt mal so salopp. Aber ja, wenn man sich das dann so durchrechnet und wenn es dann wirklich sagt, man hat den Wunsch von 2 Kindern, die sollen jetzt auch nicht so wahnsinnig weit auseinander liegen, dann macht das schon irgendwie Sinn, wenn man auf die Finanzen schaut. Wir haben jetzt über Elterngeld gesprochen, ich habe es ja vorhin auch schon angedeutet, mein Mann und ich hatten auch mal kurz Fragezeichen in den Augen, was ist Elternzeit, was ist Elterngeld, wie unterscheidet man das? Und also wir wussten schon ungefähr grob, aber wenn man noch nie ein Kind bekommen hat, hat man sich damit nicht beschäftigt. Wie viele Menschen, die zu Ihnen kommen, wissen denn, dass das gar nichts miteinander direkt zu tun hat?
Das wissen die wenigsten, ja. Und ich erlebe es leider häufig, dass wenn Frauen zum Beispiel beim ersten Kind nicht bei uns waren, sondern erst mit der zweiten Schwangerschaft zu uns kommen, die haben dann beim ersten Kind leider den Fauxpas begangen. Ich sag mal, also das kann man einfach auch nicht wissen, wenn man nicht bei der Beratung war. So weit arbeitet sich da ja auch niemand ein. Die haben Elternzeit meldet man ja beim Arbeitgeber an. Die haben genauso viel Elternzeit beim Arbeitgeber angemeldet, wie sie Elterngeld beantragt haben. Also sagen wir mal für ein Jahr. Das Basiselterngeld läuft ja in der Regel, wenn man es auf 12-2 aufteilt für ein Jahr. Und dann können die natürlich nicht in Vollzeit wieder einsteigen nach diesem Jahr, weil sie ein einjähriges Kind zu Hause haben. Ja. Und dann bekommen die einen Änderungsvertrag und ihr vorheriger Vertrag, der 100%-Vertrag, ist einfach futsch, sage ich mal. Ja. Und das ist einfach was, wo die Elternzeit einen schützt. Ja. Also ich kann ja das Basiselterngeld auf ein Jahr beantragen und melde dann aber zum Beispiel 3 Jahre Elternzeit beim Arbeitgeber an. Was einfach den Effekt hat, ich kann in diesen 3 Jahren Elternzeit Teilzeit arbeiten, bis zu 32 Wochenstunden, finde ich auch ganz schön viel, also man muss nicht, aber man kann, ja, und der eigentliche Arbeitsvertrag bleibt bestehen, also der ist wie geschützt, sage ich dann immer, ja, und das wissen die meisten nicht.
Ja. Und die meisten verlieren dann quasi diesen 100%-Vertrag.
Richtig, ja.
Ganz schön viele Infos. Elternzeit, Elterngeld, Basiselterngeld, 12 und 2, 3 Jahre. Also ich bin jetzt Expertin. Es geht ja gar nicht anders, da ich erst frisch Mutter geworden bin. Wenn ihr aber alles mal ganz genau nachlesen wollt, in den Shownotes findet ihr mehr Infos dazu. Außerdem gibt's bald eine Änderung beim Elterngeld und darüber reden wir jetzt. Jetzt gibt's ja eine Änderung bald beim Elterngeld. Da wird viel drüber diskutiert, auch so auf der politischen Ebene und aber auch so gesellschaftlich.
Ja.
Ab April, also die Einkommensgrenze sinkt auf 200.000 Euro pro Jahr, pro Paar im Jahr, also wie viel die verdienen dürfen. ab 2025 dann 175.000 und bei Alleinerziehenden, glaube ich, sind es ab April 150.000. Ich glaube, das muss ich nochmal irgendwo bei mir hinterlegen in den Shownotes, damit auch alle das nachlesen können. Außerdem, was auch noch wichtig ist, sollen Paare nur noch einen Monat Elternzeit nehmen können, zusammen. Sind diese Änderungen Ihrer Meinung nach sinnvoll? Also tut diese Änderung was für die Familien?
Also da habe ich ein ganz klares Nein. Also bringt den Familien nichts, macht es für die Familien nur komplizierter, beschneidet die Familien in ihren Möglichkeiten. Und das kann man auch, also ich kann das ganz einfach erklären. Also wir hatten bisher ja, hatte man als Paar diese 14 Monate Basiselterngeld zur Verfügung, die man auch sehr flexibel verteilen konnte. Ja? Also der Klassiker, den ja viele machen, ist dieses 12 und 2. In der Regel 2 für die Mama und die 2 noch für die Papa, werden ja manchmal auch diese Papa-Monate genannt. Mhm. Ja. Und man konnte aber auch 7-7 machen oder 9-5 oder was weiß ich. Und auf jeden Fall waren die Väter, wenn die Väter diese 2 Monate genommen haben, frei, die in den ersten 14 Lebensmonaten zu nehmen, wie sie wollten. Ja, was weiß ich, Monat 3 und 9, Monat 1 und 12, ganz oder auch zusammen, Monat 5 und 6. Ja, und jetzt bin ich eben auf diesen ersten Monat beschränkt, ja, auf den ersten Lebensmonat. Und den zweiten darf ich nicht parallel nehmen, sonst muss die Frau mit einem Monat pausieren. Also bleibt mir als Vater nur noch Lebensmonat 1 und dann 13 oder 14, wenn ich nicht möchte, dass meine Frau irgendwo zwischendrin mal kein Geld bekommt.
Hier muss ich nochmal ganz schnell rein, denn Sebastian Schoch, der hat sich nochmal bei mir per Mail gemeldet und klargestellt, es ist doch so, dass die Paare nicht auf den ersten Monat als gemeinsamen Elterngeldmonat limitiert sind. Also alles andere, was wir da besprochen haben, das ist korrekt, aber wenn man ab April 12 Monate Elternzeit nimmt und einen gemeinsamen Elternzeitmonat möchte, kann man den frei in den 12 Monaten wählen. Damit es jetzt nicht noch komplizierter wird, also was zum Beispiel bei 14 Monaten gilt oder wenn ihr noch weitere Infos zu dem braucht, was wir jetzt weiter besprechen, ich habe euch da einige gute Zusammenfassungen und Links in den Shownotes verlinkt.
Ich finde, das wird das Modell für viele Väter, weil es eben oftmals die Väter nutzen, wesentlich unattraktiver, sodass viele bestimmt sagen, dann mache ich das nicht. Ja? Somit wesentlich weniger Väter auch Elternzeit nutzen werden. Ja. Und da finde ich es einen echten Rückschritt, ja, weil es wünschen sich mittlerweile einfach auch viele Väter, in Elternzeit zu gehen und die erste Zeit mit den Kindern einfach auch ein bisschen intensiver mitzuerleben. Ja.
Aber Sie sagen, ja, dann würden es weniger Väter machen, aber ist es nicht im Moment auch so Ihr Eindruck, dass der Großteil der Elternzeit von Frauen genommen wird?
Ja, ist so. Aber wird es natürlich bei den Männern noch weniger. Ja, weil die Möglichkeit einfach fehlt zu sagen, okay, dann ich mache die ersten 2 Wochen zum Beispiel nach Geburt, mache ich Urlaub, weil die L-Bank ist ja in der Elterngeldberechnung, also in der Antragsbearbeitung eh nicht so schnell. Ja. Also man muss ja auch wissen, dass wenn ich den ersten Monat Elterngeld beantrage, dass das im ersten Monat nicht da ist. Ja. Also dann habe ich im ersten Monat weder Gehalt von meinem Arbeitgeber noch das Elterngeld. Also ich muss mir als Vater was oder als Familie muss ich was zur Seite legen für diesen ersten Monat. Ja. Und das können eben auch nicht alle. Ja. Und deshalb sind schon viele hergegangen und haben gesagt, okay, dann nehme ich Lebensmonat 3 oder 4. Bis dahin hat die L-Bank auch meinen Elterngeldantrag bearbeitet. Und dann bringt es uns nicht so ganz in finanzielle Nöte.
Was Sebastian Schoch da sagt, das ist natürlich korrekt. Es dauert etwas, bis man das Elterngeld bekommt, da man den Elterngeldantrag erst nach der Geburt des Kindes stellen kann. Aber ich hatte alles zum Beispiel schon vorbereitet. Das ist jetzt auch ein Tipp für euch, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Und den Antrag dann 1-2 Tage nach der Geburt gleich losgeschickt. Und ich muss sagen, das ging dann zum Glück recht schnell bei uns. Mehr zum Elterngeldantrag findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Glauben Sie auch, dass es allgemein so ist? Also das ist jetzt auch, ich erzähle immer im Podcast, dass mein Mann und ich die Elternzeit uns ja sehr fair eigentlich teilen. Also nicht ganz 50-50, aber fast.
Ja.
Und dann merke ich aber, dass in meinem Umfeld viele sagen, naja, und das stimmt, ihr verdient ja auch gleich viel. Bei uns ist es so, dass die Frau meistens deutlich weniger verdient als der Mann. Erleben Sie das auch so, dass es eigentlich den Familien auch schwer gemacht wird, dann so die Elternzeit aufzuteilen, weil es halt immer noch so ist, dass Männer deutlich mehr verdienen?
Ja, denke ich, schon ein Punkt. Also jetzt, wenn ich jetzt von mir persönlich ausgehe, dann war es nicht so. Aber meine Frau ist einfach auch Beamtin, das kann man nicht umlegen. In den häufigsten Fällen ist es so, dass die Männer einfach wesentlich mehr verdienen wie die Frauen. Ja. Und dann müssen die natürlich gerade, wenn die Frau dann sage ich mal, weniger verdient durch das Elterngeld, also weniger zur Verfügung hat, dann ist es gerade umso wichtiger, dass da jemand ist, der das größere Gehalt oder mehr finanzielle Mittel einfach beisteuern kann. Ja. Das sehe ich schon als Schwierigkeit.
Jetzt haben wir ja gerade über diese Änderungen gesprochen. Jetzt, Sie sind ja in der Praxis mit den Familien sehr, sehr eng in Kontakt und wissen, wie es denen geht und prognostizieren ja auch schon, das sagen ja viele, dann noch weniger Väter länger in Elternzeit gehen oder überhaupt in Elternzeit gehen. Was wäre denn Ihr Wunsch jetzt auch bezogen auf das, was Sie erleben bei Pro Familia? Was sollte die Politik machen, damit Familien es erleichtert wird, auch im Familienleben mit der Elternzeit und mit Kind?
Also ich finde, es braucht einfach viel mehr Anerkennung und das vielleicht auch über das Elterngeld und Elternzeitgesetz, weil ich meine, auf den Familien lastet ja einfach enormer Druck. Wir sollen ja möglichst viele wohlerzogene Kinder auf die Welt bringen, die dann die nächsten Fachkräfte stellen, ja. Und wir sollen als Eltern möglichst schnell, möglichst viel wieder arbeiten. Natürlich, um Steuern zu generieren, ja, um Einnahmen für den und das ist ein unheimlicher Druck. Und wie sollen wir zur Arbeit gehen, unsere Kinder erziehen, bei gleichzeitig fehlenden Betreuungsplätzen? Also das ist ein unheimlicher Druck, der da auf Familien lastet. Und ich mache ja bei Pro Familia auch Paarberatung und auch die Trennungsberatung. Und ich merke schon, dass dieser Druck auch nicht ohne Folgen bleibt. Ja.
Heißt das, dass sich viele, also ich muss kurz mal dazwischen fragen, dass sich viele auch trennen, weil das so ein Druck und Stress ist, die Familie und das Berufsleben und das Paarleben unter einen Hut zu bekommen?
Ja, definitiv. Also meine Kollegin und ich, wir hatten noch vor Corona mal einen Kurs konzipiert über 4 Abende, speziell für junge Eltern, weil wir extrem viele junge Eltern in der Paar- und in der Trennungsberatung hatten, die einfach an dem Druck, wie soll ich sagen, schon fast zerbrochen sind. Klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber das kann man schon so beschreiben, ja. Ja. Der finanzielle Druck und dann die Kinder allein lassen müssen oder fremdbetreut und dann kostet die Fremdbetreuung aber natürlich auch was und muss ich aber auch sagen, finde ich auch gerechtfertigt. Also die Erzieherinnen leisten ja eine wertvolle Arbeit, ja, aber das ist einfach, da kommen so viele Komponenten zusammen, die es einfach schwierig machen. Ja.
Ja. Kann ich aber total gut nachvollziehen, wenn ich jetzt von mich selber betrachte. Also ich habe da höchstens, also wir haben auch keinen Kita-Platz bekommen, nur bei einer privaten Kita. Mhm. Den wir jetzt haben. Und der kostet natürlich auch was aber, also deutlich mehr auch. Ja. Was natürlich aber dann auch für uns bedeutet, naja, wir starten jetzt beide mal wieder mit 100% und so viel reduzieren ist ja dann auch nicht drin, wenn man in dem Punkt so viel für einen Kita-Platz bezahlt.
Richtig.
Dann hat man aber noch die Zeiten, die Kita ist ja nicht offen ewig und dann hat man aber noch den Arbeitgeber, der einem aber eigentlich auch vorgibt, bis wann man eigentlich arbeiten soll.
Genau.
Und ich finde das, also ich finde schon, dass das ein unheimlicher Druck ist. Also ich habe davor höchsten Respekt. Bei uns geht es im Mai los und ich habe davor Angst vor der Zeit.
Das kann ich nachvollziehen, da sind Sie nicht allein. Das geht vielen so, die zu uns in die Beratung kommen. Ja, und ich finde, da ist also dieser Betrag auch, dieser Höchstsatz von diesem Elterngeld, den gibt es ja schon ewig. Also der ist ja, also ich finde, da ist noch nie mal was erneuert oder neu berechnet worden und so. Ich finde, da wäre schon mal viel, aber das kostet natürlich Geld, gell? Da wäre viel getan, wenn man diesen Höchstsatz von 1.800 Euro einfach mal auch nach oben setzt. Ja?
Glauben Sie, dass dann, also jetzt im Umkehrschluss, dass dann Mütter oder Väter auch länger in Elternzeit bleiben würden, weil sie sich dann auch leisten könnten?
Ja, ein bisschen leichter auf jeden Fall, denke ich, ja. Ja. Also mit nicht so einem, also es ist oftmals mit so einem mulmigen Gefühl, glaube ich, auch verbunden. So, also gucken, wie man damit klarkommt und schauen wir mal. Ich denke, das wird vielen schon leichter machen. Und ich glaube auch, dass es den Vätern, wie wir ja vorhin schon gesprochen haben, die ja oft mehr verdienen, leichter fallen würde, weil sie dann mit diesen 1,8, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, die dann meistens diese 65% noch weit unterschreiten, dann da einfach wirklich, wirklich nicht so viel Gehaltseinbußen hätten.
Sie haben gerade noch mal von dieser Beratung gesprochen. Das ist jetzt noch mal ein ganz anderes Thema, aber ich finde das wahnsinnig spannend, dass Sie dann auch Paare beraten, die eigentlich in einer Krise stecken, gerade wegen dem ganzen Druck, der auf denen lastet. Was erzählen die Ihnen denn oder was sind so denen ihre größten Probleme, Hürden, die jetzt sich noch nicht getrennt haben, sage ich mal, sondern die sich gerade noch Hilfe holen?
Ja, die sind in so einem Hamsterrad drin. Also da geht jeder zum Arbeiten, dann kommt natürlich jeder gestresst nach Hause. Man holt das Kind noch von der Kita ab, der Haushalt ist noch nicht gemacht und es sind Erwartungen an den jeweils anderen da, ja, oder auch ein Anspruchsverhalten an sich selber, wie sauber eine Wohnung sein muss, ja, oder wie aufgeräumt es sein muss. Und das birgt natürlich Konfliktpotenzial, ja. Und da rauszukommen, ist natürlich schwierig. Ja.
Können Sie da noch helfen?
das ist sehr unterschiedlich und so. Das kommt immer sehr auf die Paare an und so. Ja. Also ich sage immer, also es ist nicht damit getan, dass man einmal 3 Wochen zur Paarberatung kommt, sondern das kostet nochmal wirklich auch Energie, weil die Paare müssen dann an sich arbeiten und bei sich was ändern und das kostet erstmal auch nochmal Kraft. Ja.
Die man dann auch haben muss in dem Moment, wenn man vielleicht
sowieso schon... Ja, genau. Wenn man eh schon ausgelaugt ist. Also ja. Es geht so ein bisschen darum, auch zu gucken, okay, was kann ich denn auch mal sein lassen? Also was muss ich denn vielleicht auch mal sein lassen, damit ich selber auch mal Luft holen kann, damit ich mal durchatmen kann, um zu gucken, okay, jetzt muss ich vielleicht mal sortieren, was ist jetzt am wichtigsten und so. Und war mein Tonfall jetzt gerade vielleicht doch ein bisschen drüber? War da vielleicht noch der Ärger vom Büro drin? Kann ich mich da vielleicht entschuldigen oder kann ich mich da versuchen, nächstes Mal vielleicht einfach vorher ein bisschen Luft zu holen und anders zu reagieren? Das sind so Sachen, ja.
Ja, das war jetzt ein kurzer Exkurs, weil ich das spannend fand, was Sie erzählt haben, weil unser eigenes Thema, aber es hängt, glaube ich, auch alles so ein bisschen mit zusammen, also so Finanzen, Kind, Familie. Was mich jetzt noch interessieren würde, ich habe gerade überlegt, Corona hat ja bestimmt auch vielen Familien ganz schön zugesetzt und jetzt auch Energiekrise und steigende Kosten. Wenn ich jetzt an Finanzen und ein Kind denke, sind das Themen, die bei Ihnen auch noch aufploppen oder gerade Thema sind, wenn Familien oder Paare zu Ihnen kommen?
Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich finde, was in der Corona-Krise, welche Personengruppe ganz arg gelitten hat, sind die Alleinerziehenden und so, ja. Weil die oftmals keinerlei Verständnis vom Arbeitgeber hatten, dass sie ja Kinder zu Hause haben. Und die mussten natürlich dann trotzdem irgendwie die Kinder versorgen, wo die Kindergärten und wo die Schulen dicht waren. Also und wenn die niemanden hatten, wo die Kinder unterbringen konnten, dann mussten die tagsüber nach ihren Kindern schauen und haben sich dann abends, wenn die Kids im Bett sind, noch ins Homeoffice gesetzt oder sind dann zur Arbeit. Ja, also finde ich, da war eine hohe, hohe, hohe Belastung bei den Alleinerziehenden, aber auch bei den Familien. Aber wie gesagt, bei den Alleinerziehenden ist mir besonders aufgefallen und so, ja. Ja.
Gibt es denn für Alleinerziehende nochmal extra Möglichkeiten für finanzielle Unterstützung?
Ja, die haben wir auf dieser Übersicht auch mit aufgeführt. Also das sehen auch immer die Paare, die zu uns kommen. Also das sind so, wir haben natürlich auch die ganzen Unterhaltsgeschichten aufgeführt und so oder was da noch gibt. Oder dass man als Alleinerziehender natürlich auch in die andere Steuerklasse kann und so. Das ist eine speziellere Art, also geht es dann mehr in die andere Richtung bei der Beratung natürlich und so, aber da kann man gern auch zu uns kommen. Die ist genauso umfangreich, die Beratung. Genau.
Ja, das vergisst man irgendwie oft. Man spricht jetzt, wir haben jetzt viel über Paare und Finanzen gesprochen, aber ich finde es jetzt auch gut, dass Sie noch die Alleinerziehenden angesprochen haben, weil die stehen ja wirklich ganz allein da und haben jetzt nicht nochmal ein Gehalt, das da nochmal aushelfen kann. Ja, oder jemand, der da ist. Im schlimmsten Fall ist man auch alleinerziehend in der Elternzeit. Also, was heißt im schlimmsten Fall? Aber es gibt ja auch dann Frauen, die allein ein Kind bekommen zum Beispiel. Und,
ja, gibt's auch. Ja, und die dann wirklich ins Bürgergeld abrutschen, ja, weil es nicht anders zu machen ist. Ja,
tut da die Politik eigentlich genug für Alleinerziehende?
Ich finde nicht, ja, weil wie gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, die gerade die Gruppe war sehr alleingelassen während Corona, ja. Wie gesagt, mit dem, wenn der, allein schon jetzt oder wenn der Kindergarten nicht mehr die Zeiten anbieten kann, die er eigentlich mal angeboten hat, weil sie natürlich einen Mangel an Mitarbeitern haben, dann kann ich auch nicht mehr so arbeiten gehen, wie ich vorher arbeiten gegangen bin. Und das ist schon natürlich eine schwierige Sache und so, ja. Weil dann habe ich weniger Einkommen, dann wird es schwieriger mit der Miete und mit allem anderen natürlich auch und so, ja. Dann habe ich ein Kind, das vielleicht eine Zahnspange hat oder eine Brille braucht und lauter so Sachen. Also
das geht alles ins Geld.
Ja, genau. Geht alles ins Geld, ja. Genau. Und Kinder wachsen ja auch. Ja.
Stichwort Alleinerziehende. Es tut mir übrigens leid, das ist mir wichtig, das zu sagen. Sollte es in meinen Folgen manchmal zu kurz kommen, wie das bei alleinerziehenden Müttern oder Vätern so abläuft, also meine Themen. Ich versuche das immer zu erwähnen und auch diesen Aspekt zu beachten, weil ich finde, es sind nochmal ganz andere Umstände und ganz besondere Situationen und oft viele Dinge anders, wenn man allein ist, bei denen wir jetzt zum Beispiel in Partnerschaften einen Partner oder eine Partnerin an unserer Seite haben, die uns im Normalfall unterstützen kann. Ich würde auch mega gern eine Folge zum Thema Alleinerziehend machen, daher jetzt auch schnell der Aufruf, wenn einer von euch alleinerziehend ist oder eine von euch alleinerziehend ist und mit mir über den Alltag, die Sorgen, Ängste, aber auch die schönen Momente, die man allein mit Kind erlebt, sprechen möchte, dann meldet euch doch gerne bei mir. Meine Kontaktdaten, die findet ihr in der Caption.
Ich fand es jetzt auch wichtig, dass Sie gesagt haben, dass alle zu Ihnen kommen können und dass wir auch nochmal über so die Arbeit von Pro Familia gesprochen haben, weil Sie haben am Anfang was gesagt, was ich spannend fand, dass alle immer denken, es geht bei Ihnen nur um Abtreibung. Das stimmt tatsächlich. Ja. In meinen Gesprächen auch, wird Pro Familia oft genannt, wenn wir über Abtreibung sprechen. Das ist irgendwie...
Ja klar, da kennen wir uns natürlich, weil wir uns da ja auch politisch engagieren und da auch Stellung beziehen dazu. Aber das ist nicht unser Hauptaufgabengebiet, ja. Wie gesagt. Und zu uns darf man auch kommen, sag ich mal, zu einer Sozialrechtsberatung, auch wenn man nicht schwanger ist und so, ja. Also wenn man, was weiß ich, Bescheide vom Jobcenter nicht versteht, dann darf man auch zu uns kommen und so, ja. Oder sich mit dem Wohngeldantrag schwer tut, darf man auch zu uns kommen und so. Das ist alles unser Tagesgeschäft. Da darf man uns gern nutzen.
Ja, ganz klar, Pro Familia ist mehr als eine Abtreibungsberatungsstelle, aber trotzdem auch bei diesem Thema sehr, sehr wichtig. Warum, das erfahrt ihr in meiner Folge 11, da rede ich mit Laura über ihren Schwangerschaftsabbruch. Hört auch da gerne mal rein.
Und das Wichtige, was ja viele auch nicht wissen, das kostet ja auch nichts.
Genau, das kostet nichts, richtig. Ja. Genau, also wir haben geförderte Stellenanteile, da ist gerade diese Sozialrechtsberatung oder alles rund um das Thema Schwangerschaft, kostet sie nichts. Wenn sie zur Paarberatung kommen, dann gibt's, weil das einfach keine geförderten Stellenanteile sind, dann müssen wir einen kleinen Kostenbeitrag erheben. Aber der Grundsatz, der bei allen Pro Familia Beratungsstellen gilt, ist, dass eine Beratung an den Kosten nicht scheitern soll. Ja, also ich habe auch Menschen mit Behinderung von der Lebenshilfe, Pärchen, die arbeiten in Werkstätten, die können sich natürlich, sag ich mal, so Marktpreise von einer Paarberatung, die wir sowieso nicht aufrufen, nicht leisten. Und dann gibt's halt mal einen Fünfer oder es gibt halt mal nichts, aber es kann wirklich jeder zu uns kommen.
Dass sich Beratung holen, ist natürlich das eine und sehr wichtig, aber wenn man vielleicht jetzt nicht direkt bei Ihnen vorbeischauen will oder es noch nicht so weit ist, dass man sich Beratung holt, haben Sie denn so Tipps und Ratschläge aus Ihrem Alltag in Bezug auf, wenn sich Paare fragen, kann ich mir ein Kind leisten? Was sollten die tun, wenn die Bedenken haben? Wo sollten sie sich im Klaren sein, wo so die Kosten sind? Wie können die für sich selber das klar kriegen?
Oh, ich finde das ein bisschen schwierig, weil das ist wirklich ein Dschungel, sich da allein daran zu wagen und so. Ja, weil es natürlich, also man kann, was einigermaßen guten Überblick gibt und auch mal lobende Worte an die Politik zu richten, ist also die Seite vom Bundesministerium, die heißt familienportal.de. Ja. Da gibt's Übersichten, was es alles für Leistungen gibt. Da kann man Checklisten für vor der Geburt und nach der Geburt abrufen. Und da kann man einen ganz guten Überblick bekommen. Und da wird auch auf Beratungsstellen hingewiesen. Ja. Und das finde ich einen ersten guten Ansatzpunkt. Weil wenn ich losgehe und, also ich erlebe das häufig, dann kommt jemand zu mir und sagt, ich habe ein TikTok-Video zum Kinderzuschlag gesehen oder was weiß ich. Und dann geht er los und informiert sich zum Kinderzuschlag und es gibt aber ja noch eine Reihe andere Sachen und so. Und vielleicht hat er gar keinen Anspruch auf den Kinderzuschlag, aber aufs Kindergeld natürlich und auf Elterngeld ja auch und so. Also finde ich schwierig, da so ganz allein loszuziehen. Aber wie gesagt, familienportal.de vielleicht so als erster Ansatzpunkt, finde ich nicht schlecht. Ja.
Ich finde es witzig, dass Sie schon zum zweiten Mal vom TikTok-Video reden. Es stimmt tatsächlich. Ja. Ich habe am Anfang auch bei Instagram, als ich schwanger war, ständig solche Videos angezeigt bekommen, bevor du jetzt, bevor die Geburt losgeht, das solltest du beachten. Hier bekommst du, das Geld kannst du hier bekommen und hast du schon das beantragt. Ich weiß halt immer nicht, wer steckt hinter diesen Videos, kann ich dem vertrauen? Ist es für Sie Fluch und Segen, solche Videos, weil die Menschen zu Ihnen kommen und schon ein bisschen Ahnung haben? Oder denken Sie manchmal, da werden auch falsche Informationen verbreitet?
Also es ist wirklich Fluch und Segen. Also ich finde es einerseits gut, weil es nehmen viel weniger Menschen Unterstützungsleistungen in Anspruch, wie eigentlich in Anspruch genommen werden könnten. Also es haben viel mehr Leute Anspruch und die meisten wissen es gar nicht. Ja. Und dann finde ich es gar nicht schlecht, wenn das irgendwie so in die breitere Öffentlichkeit kommt über TikTok-Videos. Allerdings muss man auch sagen, dass oftmals da auch Falschinformationen dabei sind, wie zum Beispiel, dass der Kinderzuschlag jeder kriegen kann. Und das stimmt einfach nicht. Es ist was für, wenn man auch wieder für einkommensschwache Familien, wobei einkommensschwach muss man sich einfach im Einzelfall angucken. Ja. Da wird immer auch geschaut, was sind die Wohnkosten und was habe ich an Einkommen. Also es ist immer eine sehr individuelle Rechnung auch. Ja. Und deshalb kann man da keine pauschale Aussage treffen.
Ja, ich merke, wenn man sich unsicher ist, ob man sich ein Kind leisten kann, sollte man sich einfach mal richtig beraten lassen, weil es halt einfach immer auf Familien auch ankommt. Es ist ja nicht jeder gleich und nicht jeder hat die gleichen Voraussetzungen.
Ja.
Und deswegen ist das Beste, sich einfach mal schlau zu machen, glaube ich, bevor man Angst hat, man kann es gar nicht sich leisten und irgendwie verzweifelt oder sagt, ich kriege kein Kind, weil ich es mir nicht leisten kann. Das wäre ja auch Quatsch.
Ja. Ja, und wir bieten ja auch Videoberatung an, also auch wenn man an einem entlegensten Fleckchen wohnt, kann man mit uns in Kontakt treten, Telefonberatung natürlich auch. Nur kann man bei der Telefonberatung natürlich nicht so gut zeichnen und Sachen deutlich machen. Das hilft einem natürlich schon, wenn man das, weil es wirklich ein komplexes Thema ist, wenn man ein bisschen was veranschaulichen kann.
Ja, das kann ich nur bestätigen, habe ich selber so erlebt. Das ist mir, ich habe, glaube ich, den Aufschrieb habe ich noch irgendwo, wo mir das Elterngeld erklärt wurde. Ja. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich glaube, ich hoffe, dass man damit vielen Menschen helfen kann und die jetzt ein bisschen schlauer sind dadurch in Sachen Finanzen und Kinder.
Ja, hoffe ich auch. Also ich kann nur sagen, keine Scheu, einfach sich an die Beratungsstelle wenden. Machen wir gern.
Ich habe es ja in der Folge schon erwähnt. Ich selbst war zum Thema Elternzeit und Elterngeld, als ich schwanger war, auch mit meinem Mann bei Pro Familia und zwar in Stuttgart. Wenn ihr euch da auch beraten lassen wollt, Links zu Pro Familia findet ihr unter dieser Folge. Auch zu der Beratungsstelle in Villingen-Schwenningen, wenn ihr zum Beispiel direkt mit Sebastian Schoch Kontakt aufnehmen wollt. Ja, vieles konnten wir in der Folge klären, aber natürlich gibt es noch viele, viele weitere Fragen zum Thema Kinder und Finanzen, also auch wenn das Kind dann da ist und größer wird. Das merke ich jetzt auch selber bei meinem Kind. Ich überlege in der Zukunft noch eine Folge zu diesem Thema zu machen und ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Fragen dazu schickt oder auch eure Sorgen, Ängste oder alles, was euch so umtreibt, wenn es um das Finanzielle im Elternleben geht. Und wenn ihr mehr über mich und meinen Podcast erfahren wollt, dann schaut doch gerne auch mal auf meinem Instagram-Profil vorbei und folgt mir da gerne bei muttergefühle.podcast. Ich freue mich da auch über eure Likes und Abos und wenn ihr mir schreibt. Ich danke euch jetzt fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut, bis dahin und tschüss. Diese Folge ist von mir, Katharina Fuß. Produktion Fabian Siegel. Musik Sebastian Schley. Podcast Station Voice Diana Hörger.
Das war Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Die nächste Folge gibt's in 2 Wochen.